eines sogenannten Computerspielvertriebs oder, wie es auch im Englischen heißt, Publisher entwickelt wurde. Typischerweise wird das in relativ kleinen Teams entwickelt und ja, das, die Frage jetzt vielleicht erstmal, was ist eigentlich so ein Publisher?
Ja, also der Publisher ist derjenige, der dieses Spiel in eine kleine Box packt, die man dann im Laden dann kaufen kann. Und der macht Werbung dafür, also das ist praktisch eine Art Verlag einfach nur für das Spiel. Also im Prinzip genauso wie für Bücher auch oder in der Film- und Musikindustrie gibt es ja ähnliche Konzepte. Das sind einfach dann große Firmen, die das Ganze irgendwie bündeln, die vor allem halt auch das Marketing übernehmen das, und für die großen Spiele natürlich auch einfach das Geld vorschießen, das da nötig ist, also die Hunderten von Millionen Dollar, die so ein richtiges großes Spiel kostet.
Ja, da gibt es dann zum Beispiel mal als Beispiele, vielleicht weil das auch manche Leute schon mal gehört haben, zu nennen. Ein besonders großer ist Electronic Arts. Den kennen vielleicht viele Leute einfach deswegen, weil bekannt ist durch die Spiele wie die FIFA-Reihe und die ganzen Sportspiele kommen ja mehr oder weniger alle von denen. Das ist ein besonders großer Publisher, der hat irgendwie 1982 mal angefangen, als relativ kleiner damals noch, hat irgendwie auf Home-PCs irgendwie als erster, einer der ersten irgendwie Zeug entwickelt und in Boxen für den C vertrieben und ist dann später immer größer geworden, hat viele kleinere Entwickler oder sowas akquiriert und immer mehr in seine große Firma einverleibt und ist heutzutage halt im Prinzip eine der größten Firmen weltweit, die so Software herstellt und verkauft, in dem Fall halt vor allem Computerspiele. Und ja,
angefangen hat diese ganze Computerspielsache kommerziell zu werden irgendwann in den 70er Jahren. Also damals waren ja zunächst mal so Spielhallen recht in. Und es gab ziemlich viele Leute, die so einfach für sich irgendwie ein bisschen Spiele programmiert haben, die dann halt auf Floppy-Disketten weitergegeben haben, teilweise als Shareware, wenn es dann schon ein bisschen ernsthafter wurde, teilweise auch einfach so. Und es gab auch ein bisschen Industrie, aber das war natürlich alles noch sehr klein. Und die Spiele waren deutlich weniger aufwendig. Und das war einfach eine Koexistenz zwischen den, ich sage jetzt mal, professionellen Spieleentwicklern, wie zum Beispiel Atari, das halt einfach nur eine Firma ist, die nur von Spielen lebt, und einfach Leuten, die so ein bisschen aus Spaß irgendwas gemacht haben. Und die Firmen waren halt noch nicht groß genug, um da aus diesem Pool von den freiwilligen Spieleentwicklern viele Leute abzuziehen oder so.
Genau, und einer der größeren Unterschiede ist da in dem Fall wahrscheinlich vor allem die Art und Weise, wie sie halt ihre Distribution bzw. den Vertrieb im Prinzip gelöst haben. Wie ich schon eben meinte, so die großen Publisher oder so, die sorgen dafür, dass die Sachen nachher in Boxen in irgendwelchen Läden wie Walmart oder Mediamarkt in Deutschland stehen und dass im Prinzip die Vermarktung da irgendwie stimmt mit viel Werbung und entsprechenden Tests in irgendwelchen Spielemagazinen. Da muss man ja auch mal irgendwie noch ein bisschen Leute irgendwie entsprechend ansprechen. Und die kleineren, die entsprechenden Independent Publisher, die gehen halt mehr auf andere alternative Distributionsmodelle. Das sind dann halt eben nicht mehr irgendwelche Kartons im Laden, sondern zum Beispiel früher, als das so anfing, war das relativ viel Mail-Order-Geschichten. Die haben auch so ihre Sachen hauptsächlich als Shareware entwickelt. So dass man im Prinzip so Sachen, die wurden dann verteilt über irgendwelche Mailboxen oder damals auch schon übers Internet. Und die Leute konnten es ausprobieren und dann über Mailorder die Vollversion quasi ordern. Und das war so einer der größeren Unterschiede, dass die halt das mal meistens irgendwie ein bisschen kleiner gehalten haben mit ihrem Verteilen.
Ja, ich habe das sogar irgendwann mal gemacht, da war ich irgendwie so 11 oder 12 oder so. Hatte damals ein Spiel gekauft für meinen alten Macintosh, den ich damals hatte. Und habe da halt wirklich irgendwie Geld in Umschlag gepackt und in die USA geschickt. Und dann kam irgendwann halt zurück eine Diskette, die so von Hand mit so einem Zettel beklebt war und so, also das war alles nicht so konventionell.
Ja.
Oh. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik.
Genau.
Ja, wir sind hier wieder zurück mit unserer Radio Chaotica-Sendung zum Thema Independent-Computerspiele. Und was wir eben gehört haben, war der Soundtrack von World of Goo. Das ist ein Independent-Spiel, das diesen Herbst jetzt rausgekommen ist und sehr großen Erfolg hatte. Und da finde ich auch wieder interessant, wie das entwickelt wurde, weil das angefangen hat als ein kleiner Prototyp. Das muss vor 1 oder 2 Jahren gewesen sein. Das hieß damals Tower of Goo. Da konnte man einfach aus so kleinen Schleimbatzen einen Turm bauen im Prinzip. Das hört sich jetzt komisch an und das ist es auch. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und nachdem die 2 Leute, die das gemacht haben, da so positive Resonanz bekommen haben, haben sie halt einfach gedacht, okay, dann machen wir jetzt ein Spiel draus.
Ja, und das, wie schon gesagt, das ist so eins dieser vielleicht besten Beispiele für eine Independent-Entwicklung, weil die haben in dem Fall halt vor allem einfach eigenes Geld investiert, um das Spiel halt wirklich so zu Ende zu bringen und fertig zu produzieren. Und zwar insgesamt haben sie $10.000 reingesteckt. Das heißt, da stand halt auch schon so ein bisschen private Existenz auf dem Spiel für die Leute. Das waren ja wirklich nur 2 Leute, die da diese Menge Geld halt investiert haben. Und viel Zeit auch reingesteckt haben. Und dann haben sie halt irgendwie wirklich Glück gehabt. Und das war halt, ja, ich meine, sie wussten ja schon vorher durch den Prototyp, dass es einen relativ hohen Anklang finden könnte. Und das hat sich dann auch wirklich ausgezahlt für sie. Sie haben das dann rausgebracht mehr oder weniger das Geld auch wieder reingekommen, wobei sie auch von vornherein halt irgendwie gesagt haben, sie haben relativ viel Kosten gespart, dadurch, dass sie halt auf offene Technologien gesetzt haben. Da ist relativ viel mit Open Source Software entwickelt worden, entsprechend so offene Open Source Bibliotheken, und dadurch konnten sie halt irgendwie dadurch noch ein bisschen die Kosten drücken, weil Independent-Spielentwicklung halt immer sehr zielt natürlich immer stark darauf ab, dass man die Sachen auch relativ günstig hält in der Entwicklung.
Ja, und was auch da sehr gut funktioniert hat bei diesem Spiel, ist, dass die Internet-Community die Entwicklung verfolgt hat und die sehr viel Feedback immer bekommen haben. Und sie halt auch immer gesagt haben, was sie gerade machen, wie das gerade so aussieht. Und generell immer versucht haben, halt praktisch sympathisch zu wirken. Also dazu gehört zum Beispiel einfach keinen Kopierschutz zu benutzen, um Leuten das zu erleichtern, einen ganz einfachen Download zu machen, wenn man es bezahlt hat und so. Also dass alles einfach sehr einfach, sehr sympathisch, ein bisschen persönlich ist und dass er einfach die Leute dazu bringt, gerne dafür Geld auszugeben.
Ja, zum Thema Kopierschutz und allgemein fällt mir gerade noch, wollte ich noch was einschieben. Also was natürlich auch mal ein großer Punkt ist, womit sie halt irgendwie ihre Kunden immer ziehen in solchen Independent-Entwicklungen, ist, dass sie halt den Preis der Spiele immer relativ gering halten. Bei World of Goo war das halt irgendwie jetzt in dem Sinne so extrem, dass es gab es später sogar als Boxed-Version im Laden zu kaufen, und da selbst da hat es nur halt 20 Euro, als es gerade rauskam, gekostet. Das war relativ günstig damit. Und die Leute versuchen halt immer so irgendwie in dem Preisrahmen sich zu bewegen, um sich damit halt auch irgendwie abzuheben von den kommerziellen Spielefirmen, die insgesamt dann bis zu 50, 60 Euro teilweise für ihre Spiele verlangen. Und dadurch kriegen sie halt auf jeden Fall auch relativ einfach mal Kunden, weil so, das tut den Leuten halt auch nicht weh, das mal auszuprobieren. Und in dem Sinne machen sie damit halt auf jeden Fall auch Kundenakquise. Und zum DRM wollte ich halt noch sagen, weil sie gesagt haben, DRM frei. Da haben sie auch selber von sich aus gesagt, das hat natürlich auch dazu geführt, dass relativ viel Piraterie stattfand mit dem Spiel. Also es wurde gerade von Zahlen geredet, dass World of Goo von den ganzen Kopien, die im Umlauf sind, halt 82% mindestens Kopien sind und nicht gekauft worden sind. Aber das ist denen auch egal, weil für sie ist das nämlich auch, sie sagen auch so, okay, damit mussten wir halt irgendwie leben, weil das nämlich auch die Werbung für uns ist.
Ja, und also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es halt tatsächlich funktioniert. Man lädt es sich halt runter und ja, dann spielt man es, findet man es gut und kauft man es. Also meinetwegen auch in einer Box im Laden sogar. Das kann man auch einfach in Deutschland inzwischen mit einer Kiste kaufen, weil es halt inzwischen recht viel Erfolg hatte. Und man kann auch sich einfach erstmal legal eine Demo runterladen, mit der kann man ungefähr ein Viertel von dem Spiel schon spielen. Und kann sich dann überlegen, ob man es kaufen möchte. Für, ich glaube, inzwischen noch 10 Euro oder so. Also es ist einfach nicht besonders viel Geld und ist sehr liebevoll gemacht. Also es lohnt sich einfach, sich das mal anzuschauen. Und wir schreiben die Links auch noch auf unsere Webseite auf entropia.de/wiki/radiochaotica oder auf querfunk.de gibt es bestimmt auch irgendwo einen Link. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik, wieder aus dem Soundtrack von World of Goo, und dann reden wir noch über eine andere Independent-Firma. So, das war wieder ein Stück aus dem Soundtrack zu World of Goo, den man sich übrigens auch kostenlos runterladen kann. In hochqualitativen MP3s muss man einfach nur mal danach googeln oder auf die Radio Chaotica Webseite später schauen, sobald wir die gemacht haben. Und jetzt wollen wir ein bisschen über Introversion reden. Das ist ein Independent-Spieleentwickler aus, ich glaube, 4 Leuten, die einfach zusammen in letzter Zeit ein paar sehr ordentliche Spiele gemacht haben.
Ja, also ich glaube, begonnen hat es schon vor etwas längerer Zeit. Da hatten sie irgendwie mal zwei Spiele, die hießen Uplink und später Darwinia. Die sind aber eigentlich nicht, über die wir reden wollten, sondern wirklich bekannt geworden sind sie gerade in letzter Zeit mit einem bestimmten Spiel, das nannte sich DevCon. Ich glaube, das ist auch letztes Jahr rausgekommen. Ich bin mir nicht sicher.
Könnte auch schon vor zwei Jahren gewesen sein.
Ja, vielleicht auch ein bisschen länger schon her. Das war auch wieder ein sehr... hat wieder sehr viel Anklang gefunden. Das war ein relativ einfach gestricktes Strategiespiel. Das Thema war globaler thermonuklearer Krieg. Man zettelt im Prinzip mit allen anderen Nationen sowas an. Was auch gleich mal hier so ein Konzept in diesen Independent-Spielen zeigt, nämlich die meisten sind immer so ausgelegt, dass sie sich auf ein relativ kleines Konzept beschränken und das dann aber versuchen, wirklich gut auszuführen. Und DevCon war wirklich sehr schön ausgeführt. Es hat da irgendwie sehr erinnert an den alten Film Wargames und war auch so in dem Stil gehalten von der Optik her und einfach sehr schön gemacht.
Also die Optik war sehr minimalistisch. Also man sieht einfach nur so stilisierte Raketen und Bomber, wie sie so ganz, ganz langsam über die Weltkugel ziehen und dann die Atomexplosionen, wie sie sich so ganz langsam ausbreiten und dann die Toten in wie viele Millionen man jetzt getötet hat, steigt so langsam auf und im Hintergrund hört man Leute seufzen und das hat alles eine sehr beklemmende, aber sehr interessante Atmosphäre. Also es lohnt sich, das mal anzuschauen.
Ja, war auch, wie vorhin schon erwähnt, irgendwie relativ erfolgreich, dadurch, dass es so günstig war und die Einstiegshürde, es zu kaufen, relativ gering. Und ein anderer großer Punkt des Erfolgs war in dem Fall aber nicht nur der Preis, sondern die Frage ist halt immer, wie man das an den Mann bringt. Und Introversion hat das halt irgendwie ganz gut erwischt, weil sie haben irgendwie sich an Valve Software gewendet, ein anderer großer Hersteller von Spielen, der allerdings jetzt nicht wirklich ein Independent-Hersteller ist. Und Valve Software betreibt ein System, das nennt sich Steam. Das ist im Prinzip ein digitales Verteilungsmodell für Computer-Software. So, wenn man es jetzt mal ganz grob sagt, wird natürlich hauptsächlich für Spiele benutzt. Von Valve eigenen Spielen, aber halt auch für andere Angeboten. Und durch Steam haben die halt wirklich extrem viele Kopien von ihren Spielen verkauft.
Also man kann bei Steam sehr viele Spiele kaufen, die günstig sind. Also da kann man einfach mit seinen $5 auf der Kreditkarte hingehen und sich damit ein Spiel kaufen. Man bekommt dann natürlich auch insbesondere die großen, teuren Spiele von Valve und auch noch einige andere. Und inzwischen ist das ziemlich gut ausgebaut, während es am Anfang halt technische Probleme hatte. Also anfangs irgendwie war das mehr oder weniger ein Patch-System für Counter-Strike, das dann damit lief und sie haben es dann langsam halt wirklich größer gemacht und zu einem ernsthaften digitalen Vertriebssystem für ihre Spiele gemacht und das übernimmt halt auch das Patchen von den ganzen Spielen und sie haben immer wieder zwischendurch so Aktionen, dass man zum Beispiel ein Wochenende lang ein Spiel kostenlos spielen kann und für die Hälfte des Preises kaufen oder sowas, was man halt einfach so im Laden einfach nicht machen könnte. Und als kleiner Entwickler kann man da natürlich auch hingehen und dann gegen mehr oder weniger geringe Gebühr sein Spiel damit vertreiben lassen und ist dann praktisch alles sorgenlos, was den Vertrieb angeht.
Ja, und das war, glaube ich, auch eine der Entwicklungen, die halt irgendwie jetzt dazu geführt hat, dass in den letzten Jahren Independent-Spiele wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt sind. Nämlich, dass halt eben die Verteilungsmöglichkeiten halt einfach viel, viel besser geworden sind. Und Steam ist halt ein relativ gutes Beispiel. Ich habe es erst vor ein paar Tagen selber nochmal ausprobiert. Funktioniert ziemlich gut für das, was es machen soll. Es ist auch total angenehm. Man kauft halt irgendwie einmal sein Spiel da. Das ist dann irgendwie registriert mit dem Account, den man da hat. Und man muss sich nicht darum kümmern, dass man vielleicht irgendwann mal die CD verliert oder sonst was, weil man kann das sich jederzeit wieder runterladen auf irgendeinen Rechner, den man besitzt. Weil man hat es ja da gekauft und man kann es einfach online quasi sich wieder runterziehen über dieses System. Da wird dann einfach online gespeichert und man ist Besitzer dieses Spiels.
Ja, also, wenn wir schon bei Valve gerade sind, Valve ist ja besonders bekannt für Spiele wie Half-Life, Half-Life 2, Counter-Strike und so weiter, die ja eher zu den kommerziellen großen Spielen zählen. Zellen. Aber auch Valve hat sich in der Independence-Szene bedient, um sich praktisch frisches Blut reinzuholen. Und das ist die, das ist auch ein weiterer großer Vorteil, den diese Independent-Entwicklung, die es in letzter Zeit gibt, bietet. Weil dann einfach Leute einen kleinen Prototyp von irgendwas machen und damit was Cooles, Neues erfinden, irgendeine neue Spielmechanik. Und eventuell machen sie dann entweder ein eigenes Spiel draus oder vielleicht auch nichts. Oder, wie in dem Fall, den wir gleich erzählen, wird halt ein ordentlicher, großer Spielhersteller darauf aufmerksam und bringt damit praktisch Innovation in sein eigenes Portfolio mit rein. Ja, ich rede natürlich von Portal.
Okay, ja. Portal ist nämlich ist so eins von diesen Spielen. Das hat eben, wie ja schon gesagt wurde, als kleiner Prototyp mal angefangen.
Ja, das hieß damals, als es von ein paar Studenten programmiert wurde, Naubecular Drop. Den Namen muss man sich nicht merken, den haben sie nur gewählt, damit es das Wort nicht gibt, damit man auf Suchmaschinen gefunden wird. Da musste man, also es war praktisch wie ein Ego-Shooter gemacht, man musste rumlaufen in so einer Welt. Und das Besondere war eben, dass man an bestimmte Sorten von Wänden Portale hinmachen konnte. Und dann konnte man durchs eine Portal rein und durchs andere raus. Und damit haben sie sehr viele Rätsel machen können, die es halt davor überhaupt nicht geben konnte. Und haben so praktisch diesen dreidimensionalen Raum, in dem man sich normalerweise in Spielen bewegt, so ein bisschen aufgelöst, weil das alles durch die Portale natürlich total kaputt geht.
Abgesehen davon, dass halt irgendwie bisher so Puzzlespiele am Rechner eigentlich fast immer nur so zweidimensional orientiert waren und dass das mal irgendwie so eine coole Idee war, um halt irgendwie mal so das Dreidimensionale, wie man es halt schon von den ganzen Shootern kennt, auch mal so für ein bisschen anspruchsvollere Denkspiele oder sowas zu nutzen. Es war einfach ein sehr cooles, innovatives Konzept und das macht auch total Spaß.
Ja, und dieses Team wurde dann eben von Valve engagiert, um mit der Half-Life 2 Engine Portal zu machen, und dabei wurde das halt das Konzept dann nochmal überarbeitet, wurde so richtig schön gemacht. Valve hat seine guten Level-Designer darauf angesetzt, und was rausgekommen ist, ist wirklich ein sehr bemerkenswertes Spiel, auch wenn es nicht wirklich ein Independent-Game, sondern nur ein Independent-beeinflusstes Game ist. Und dazu gibt es auch eine sehr große Fangemeinde. Und wir spielen jetzt einfach mal den Song, den man hört, wenn man es durchgespielt hat.
I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can, for the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Thank you.
So, da sind wir wieder. Das eben war Still Alive, gesungen von GLaDOS, der AI, die in diesem, der künstlichen Intelligenz, die in diesem Spiel Portal vorkommt. Wie gesagt, ich empfehle es auch irgendwie den Leuten, das, allen Leuten, das mal zu spielen. Es macht sehr viel Spaß und hat auch eine coole Story. Also am Ende wird man dann halt mit diesem tollen Song belohnt.
Ja, und es gibt Kuchen am Ende.
Oh ja, there will be cake.
Ja, also Portal kann man auch über Steam kaufen, obwohl es Valve eigentlich zunächst mal in der Orange Box verkauft hat, das einfach so eine Spielesammlung von ihnen ist. Und es gibt aber auch zu Steam, das jetzt ja doch eher einem großen kommerziellen Unternehmen gehört, auch Alternativen, die dann doch wieder auch mehr in Richtung Indie gehen. Also auch vom Vertrieb her praktisch, nicht nur von den Inhalten.
Ja, und ein so ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das System Impulse der Firma Stardock. Und das hat sich vor allem dadurch versucht, ein bisschen abzuheben von Steam, indem es halt irgendwie keine Kopierschutzmechanismen integriert. Steam ist ziemlich kopierschutzlastig, also sie wollten halt natürlich auch versuchen zu verhindern, dass Leute halt irgendwie die Sachen dann einfach runterladen, einmal gekauft und dann irgendwie an sich Freunde verteilen. Und andere Systeme halt eben wie dieses Impulse von Stardock ist da in dem Sinne, dass gesagt haben, so ja, wir machen das möglichst frei von solchen Kopierschutzmechanismen, weil wir vertrauen unseren Leuten, unseren Kunden.
Ja, oder nicht mal so sehr vertrauen. Also sie wissen ja, dass dann sowieso Spiele geklaut werden. Also ich meine, die anderen Spiele von Valve werden natürlich auch geklaut, natürlich. Aber sie sagen halt, ja, wir belästigen euch nicht.
Bitte verwende hier nicht das Wort geklaut. Also das ist zwar ein Thema für eine andere Sendung, aber ja. Kopiert.
Ja. Und ja, also es läuft halt wieder darauf hinaus, dass Stardock da halt versucht, einfach nett zu den Kunden zu sein und zu sagen, ja, es gibt eine Alternative. Ihr werdet von uns hier nicht nur als Geldquelle betrachtet, sondern wir wollen mit euch da auf Augenhöhe hantieren. Wir drängen euch keinen Kopierschutz auf, der euch nur Probleme macht. Und wir hören auf eure Wünsche. Also zum Beispiel hat Stardock auch letztes Jahr ein recht erfolgreiches Spiel rausgebracht, Sins of a Solar Empire, das sie halt komplett selbst entwickelt und gepublished haben, was recht interessant ist, weil sie halt wirklich als kleiner Entwickler ohne eigenen Publisher es geschafft haben, dass halt ihre Boxen halt auch wirklich in den USA im Walmart stehen. Und also sie haben auch während der Entwicklungsphase darüber auch geblockt, haben halt schön dokumentiert, wie das war, wie sie da verhandeln mussten, dass da halt der Walmart diese Boxen da genommen hat und man sich ins Regal gestellt hat. Und das sind Vertriebskanäle, die man ja sonst als kleiner Entwickler nicht hat. Also sie müssten sich da sehr anstrengen. Und es hat dann aber letztendlich ja funktioniert. Sie vertreiben Sins of a Solar Empire natürlich auch über ihr Impulse-System. Und interessant ist dabei auch, dass sie halt Sins of a Solar Empire einfach einmal verkaufen und sie es dann aber doch immer weiterentwickeln. Also da sind sehr viele Patches und Erweiterungen seit dann rausgekommen.
Und die sind alle auch kostenlos erhältlich dann für jeden, der es gekauft hat?
Ich meine ja, wobei jetzt kürzlich noch eine Erweiterung rauskam, von der weiß ich nicht, ob sie kostenlos war.
Ja, ich hatte mich dann auch noch mal ein bisschen umgeguckt auf der Webseite von Stardock und die haben halt relativ viele andere Sachen da inzwischen auch in der Mache. Also inzwischen geben sie sich natürlich auch ein bisschen mehr als Publisher und haben halt für Independent-Spiele und haben da jetzt irgendwie von ein paar Leuten halt schon angekündigt, dass da irgendwie noch ein paar tolle neue Spiele nächstes Jahr kommen. Nächstes Jahr, ich meine natürlich dieses Jahr, wir sind ja noch relativ am Anfang. Da sind auch mal wieder irgendwelche Sachen mit relativ vielen neuen, interessanten Konzepten. Sins of a Solar Empire ist jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt ein total innovatives Spielkonzept. Ich weiß nicht,
ist wahrscheinlich. Ja, es ist halt ein Weltraum-Echtzeit-Strategiespiel. Ist schon ganz nett, hat ein paar neue Sachen, aber ist jetzt relativ bodenständig praktisch.
Aber schön umgesetzt. Also ich weiß ja, dass du es auch irgendwie relativ viel gespielt hast.
Ja, ja, genau. Ich hatte damit auch Spaß.
Ja, also das heißt ja schon ein bisschen was, dass man da viel Zeit investieren kann.
Ja, also diese Sache mit so ein einzelnes Konzept umsetzen gibt es zum Beispiel auch öfter in Wettbewerben. Also dass man zum Beispiel einfach sagt, okay, wir machen jetzt ein Spiel zum Thema Kontrast zum Beispiel und dann setzen sich da 5 Teams von Studenten in dieser Uni halt hin und machen jeweils ein Spiel zum Thema Kontrast. Interpretieren dieses Thema irgendwie, wie sie möchten. Und am Ende kommen 5 Spiele raus und vielleicht sind alle blöd, vielleicht ist eins davon schön und man kann aus dem Konzept dann wirklich was Ernsthaftes machen. Und dann macht man 2 Wochen später dasselbe zum Thema Schwerkraft und so weiter und so weiter. Einfach um so ein paar neue Spielmechaniken auszuprobieren. Und das hat ja jetzt schon zu einigen schönen Independent Games geführt. Und das ist so ein Trend, der, glaube ich, jetzt sich auch noch verstärken wird.
Weil du das gerade mit den Wettbewerben und gerade diesem Thema Kontrast irgendwie erwähnst, da ist mir auch gerade eingefallen, das habe ich vor ein paar Tagen jetzt auch erst gesehen, ich glaube, es war auch ein Independent-Spiel, das hieß The Unfinished Swan. Das war ein 3D-Shooter, man kann nicht wirklich sagen, dass es ein Shooter ist, sondern es war einfach so, man befand sich in einer 3D-Welt, hat aber eigentlich nichts gesehen, weil im Prinzip alles komplett weiß war. Und man hat sich nur dadurch durch diese Welt bewegt, indem man halt irgendwie mit einer Farbpistole quasi halt irgendwie schwarze Farbkleckse in die Welt geschossen hat und die dann auf den Objekten hängen blieben und man konnte dann erst die Objekte und so in ihren Umrissen erkennen und man hat sich dann im Prinzip so durch so eine Welt durchgetastet, indem man halt einfach mit Farbe um sich geschossen hat. Das war aber irgendwas total, was total Neues. Das Ganze wurde dann untermalt noch von sehr angenehmer Ambient-Musik und es war einfach so stilvolles Spiel. Also es war halt irgendwie so etwas, was so ein bisschen mal mehr so auf die Ästhetik oder sowas Wert gelegt hat.
Ja, also diese Independent-Spiele versuchen auch nicht immer so ein komplettes Spiel so mit Ziel und Weiterkommen und so zu sein, sondern versuchen teilweise auch einfach nur schön auszusehen oder ein schönes Gesamtkonzept zu haben. Also einfach mal was ausprobieren, einfach mal dem Spieler oder dem Benutzer einfach ein schönes Erlebnis bieten. Zum Beispiel gab es da auch vor 2 Jahren, meine ich, ein interessantes Flash-Game, das dann später sogar auf die PlayStation 3 portiert wurde. Das heißt Flow. Da konnte man einfach mit so kleinen Mikroben so rumwuseln in so einer Flüssigkeit und dann andere Mikroben fressen, wurde dadurch immer größer. Und das war eben sehr minimalistisch gemacht, hatte einen sehr schönen, sehr entspannenden Soundtrack und durch diese Optik war es einfach sehr entspannend, das zu spielen. Man konnte einfach da mit seinem kleinen Viech da rumwuseln, mal ein bisschen andere fressen, mal ein bisschen vor anderen wegrennen und das ging einfach sehr, sehr gemütlich und hat dann eben so großen Anklang gefunden, dass man es inzwischen eben auch auf der PlayStation 3 kaufen kann. Aber man kann es nach wie vor auch als Flash einfach spielen im Netz.
Wobei Flow jetzt schon irgendwie ein relativ schon ein sehr großes Ziel hatte vor Augen, als sie das entwickelt haben, weil sie haben halt sich gesagt, sie wollen gerne ein Spiel machen, was so sich an den Spieler so anpasst von der Schwierigkeit, dass es immer angenehm bleibt zu spielen. Also sie wollten halt irgendwie eins, was den Spieler halt eben in den sogenannten Flow bringt, dass man einfach die ganze Zeit das vor sich hin machen kann und einfach eine Entspannung fühlt, weil man nie frustriert ist. Und das haben sie mit dem Spiel auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Das war ein total einfaches Konzept, aber ja, das macht totalen Spaß.
Das wusste ich jetzt nicht, ist mir nicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich total richtig. Also es ging einfach immer so gemütlich weiter und war einfach sehr entspannt. Also das hat man, das Flash-Ding hat man irgendwie nach 1,5 Stunden oder so durch, was schon recht lang ist für ein Flash-Game. Aber ist einfach recht angenehm so.
Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir spielen jetzt nochmal kurz ein bisschen Musik und danach reden wir auch ein bisschen weiter über noch sowas wie Flash-Spiele.
Genau, und wir spielen, weil es so schön war, noch mehr aus dem tollen World of Goo Soundtrack.
Wunderbar.
So, das war wieder ein Stück aus dem World of Goo Soundtrack, das wir leider zwischendurch ein bisschen zu leise gemacht haben, wegen der vielen verwirrenden Anzeigen hier. Und ja, wir haben eben gesagt, wir wollen ein bisschen über Flash-Spiele sprechen. Also dieses Flash ist uns ja allen bekannt als das Zeug, was sich im Browser befindet und sich dort bewegt in Form von Werbung oder YouTube-Videos. Und es gibt natürlich auch viele Spiele, die Leute damit gemacht haben. Teilweise ist das unsinnig, teilweise sind das nur sehr kleine Sachen, aber teilweise sind eben auch schöne und interessante dabei. Die haben natürlich die Eigenschaft, dass man sie einfach so spielen kann, ohne was dafür zu bezahlen. Und sind insofern jetzt nicht Independent Games in dem Sinn, weil nicht jemand versucht, irgendwie davon zu leben. Aber manchmal entwickelt sich halt aus einem Flash-Game ein richtiges Independent-Game, das verkauft wird. Und ja, oder die Variante ist natürlich auch, dass jemand ein Flash-Spiel quasi als Promo, als Demo zu einem Independent-Game benutzt, sodass natürlich die Einstiegshürde, diese Demo zu spielen, viel kleiner ist, weil man sich nicht extra irgendwas runterladen, installieren muss, sondern man surft einfach auf die Webseite und spielt.
Ja, und da hätten wir zum Beispiel jetzt auch ein Beispiel für so ein Spielchen. Das nennt sich Auditorium. Das ist eben halt ein Spiel, was als Flash-Spiel auf deren Webseite einfach so zum Antesten ist. Und das volle Spiel dann halt wieder zu kaufen ist. Über ich weiß gar nicht, wie das genau verteilt wird. Wahrscheinlich, ich glaube, die haben sich für ein komplettes Selbstvertriebsmodell entschieden mit Kreditkartenzahlung einfach.
Ja, also das Konzept von Auditorium, also das kann natürlich auch jeder problemlos für sich selbst herausfinden, wie gesagt, indem man einfach danach sucht, ist, dass man so kleine Partikel, die durch die Gegend fliegen, mit bestimmten Feldern, die man erzeugen kann, umlenken kann. Und wenn diese Partikel durch bestimmte Bereiche, die auf dem zweidimensionalen Spielfeld platziert sind, dann hindurchfliegen, wird dadurch Musik erzeugt. Und man muss alle diese Bereiche aktivieren und dann entsteht daraus so eine zusammengesetzte Melodie. Und weil man dabei halt beim Rumfrickeln, wenn man alle diese Bereiche da halt gleichzeitig da versorgen möchte mit Partikeln, mal den einen nicht, mal den anderen doch aktiviert, ergibt sich dadurch praktisch immer so eine Symphonie aus wechselnder Instrumentenbesetzung, weil jeder dieser Bereiche praktisch ein Instrument für den Soundtrack darstellt, der auch von Level zu Level unterschiedlich ist. Und deswegen ist es auch einfach total angenehm, dieses Spiel zu spielen, weil man dabei halt immer schön wechselnde Musik hat, beziehungsweise die Musik erzeugt, dann immer darauf achtet, was für ein Instrument kommt jetzt dazu. Aha, okay, jetzt habe ich das Ding wirklich aktiviert. Das ist einfach sehr entspannend und die Optik dazu ist auch sehr, sehr minimalistisch, sehr, sehr nüchtern gehalten, trotzdem ein bisschen bunt.
Ja, so, weil es ja, wie gesagt, schon mehrmals auch darauf zu sprechen kam, es sind, wie gesagt, immer so kleine, einfache Konzepte und oft geht es halt auch ein bisschen so um eine gewisse Ästhetik. Und wie man im Beispiel von Auditorium sehen kann, ist, dass halt irgendwie manche dieser Spiele halt auch sich irgendwie mit so Dingen wie halt Synästhesie und sowas beschäftigen, weil es halt irgendwie einfach sehr, es versucht halt irgendwie visuell noch ein bisschen das zu unterstreichen, was man halt akustisch hört und umgekehrt. Damit richten sich halt auch so Independent-Spieler-Hersteller auch manchmal an Leute, die halt eben nach ein bisschen was anderem suchen, was vielleicht so in der breiten Masse vielleicht nicht so interessiert, wo die nicht so interessiert dran ist. Und so ein Spiel wie Auditorium ist klar, dass das halt irgendwie niemals die breite Masse begeistern würde, weil die sind dann halt auch eher für Sachen wie Sportspiele, Rennspiele und sowas zu haben. Aber das ist dann halt einfach ein. Da hat man einfach eine kleine Gemeinde, die vielleicht auch der Meinung ist, so, ah, das ist ein cooles Spiel, das möchte ich spielen und so. Und durch die modernen Vertriebssysteme also kann man sowas halt auch finanziell auch einfach machen, dass man sowas dann produziert und auch verkauft. Und findet einfach so seine kleine Nische in der Welt der Computerspiele.
Ja, und allein die Flash-Version davon, die man online spielen kann, ist schon einfach an sich ein gutes Flash-Game. Das ist einfach nur noch ein Bonus, dass es noch mehr gibt, was man dazu kaufen kann. Aber das ist an sich einfach schon ein schönes Spiel, das ich auch so einfach Leuten weiterempfehle und mit dem ich auch meine 2 Stunden Spaß mal hatte.
Ein ähnliches Spiel, das ist auch irgendwie so irgendwie independent entwickelt worden ist, ist ein Spiel, nennt sich Audio Surf. Das ist auch ähnlich wie Auditorium, spielt halt irgendwie mit der, es versucht halt irgendwie so ein bisschen Visuelles und Musik zu verbinden. Das war in dem Sinne ganz lustig, weil es halt ist, bei Audiosurf so ist, man spielt quasi mit der eigenen Musik, die man auf dem Rechner hat. Das heißt, es ist natürlich ideal für jeden, der halt irgendwie einfach gerne ab und zu mal seine Musik hört, aber auch gerne dabei was machen würde noch, weil das ist dann einfach so, in dem Spiel muss man dann, das versucht dann halt irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit zu analysieren von der Musik, die man hat und so ein bisschen die Stimmung und generiert daraus so im Prinzip Fahrstrecken für so ein etwas futuristisches Rennspiel, beziehungsweise ist so ein mehr so ein Hürdenlauf, sodass man irgendwie Sachen ausweichen und aufsammeln muss und ist aber alles sehr bunt und knallig gemacht und macht einfach ziemlich einen Spaß und beschleunigt dann mit der Musik oder geht auch langsamer, je nachdem, ob die Musik langsamer wird. Und ist auch wieder so ein audiovisuelles Erlebnis und da kann man halt so im Prinzip so durch seine eigene Musik durchsurfen.
Also zum Beispiel, wenn halt gerade in einem Lied so eine etwas langsame Stelle ist, dann geht es so langsam bergauf in der Strecke und dann irgendwann kommt das krasse Solo und es geht total ab mit dem Schlagzeug und dann geht auch die Rennstrecke bergab und das wird alles total hektisch, aber man kann auch mehr Punkte einsammeln. Und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Also es analysiert einfach die MP3s, die man auf dem Rechner hat und generiert daraus diese Rennstrecken. Also es ist einfach eine lustige Idee und ich hätte nicht erwartet, dass es funktioniert, ehrlich gesagt, weil es schon ein bisschen schwierig ist, aber sie haben es ziemlich gut hinbekommen.
Ja. Dann, da wir gerade eben bei Flash-Spielen waren oder so, da muss man natürlich noch ein ganz glorreiches Spiel hier erwähnen, was so ein bisschen die ganze Independent-Spielentwicklung, man könnte sagen, auch so ein bisschen noch so aufs Korn nimmt. Das ist das glorreiche Spiel, das nennt sich You Have to Burn the Rope. Vielleicht willst du was dazu erzählen?
Ja, also das hat auch mal einen Preis gewonnen. Ich habe jetzt leider vergessen, welche. Aber man spielt einfach einen kleinen Charakter, der gegen einen großen Endboss kämpfen muss. Das ist so, sieht so total Super Mario-mäßig aus, so von der Seite gesehen, mit seinem kleinen Viech, was rumhüpfen kann. Und es kann auch mit Äxten schleudern und so. Aber ich will es leider nicht zu viel verraten. Man kann das total leicht spielen. Es ist auch ein Flash-Spiel. Und man hat es in, also je nachdem, wie klug man ist, in 20 bis 30 Sekunden durchgespielt.
Damit haben wir jetzt halt über dieses Spiel schon länger geredet, als es eigentlich dauert, es durchzuspielen.
Genau, aber also es lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken. Mehr möchte ich nicht verraten. Das heißt, You Have to Burn the Rope. Man findet dazu sogar einen Comic, eine Roman-Variante dazu. Man findet Walkthroughs und Anleitungen. Man findet Speedruns auf YouTube. Also da haben Leute sehr viel Spaß damit gehabt. Und es gibt auch einen Soundtrack dazu und den spielen wir jetzt natürlich.
Congratulations, you managed to kill that boss, you see, the grinning colossus. You're the hero we all wish we could be. You made it through the tunnel. Then you grab that fire on the wall. You jumped up above him. Then you burned the rope and saved us all. You burned the rope and saved us all. You burned the rope and saved us. Now you're a hero. You managed to beat the whole damn game. We're happy you made it, but how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video, maybe press refresh and start again. Now you're a hero, you managed to beat the whole damn game. We're happy you made it, but how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video, maybe press refresh and start again. Yes, it's over now. We didn't want to make a longer game. This is it, I swear it's true. Ooh. Now you're a hero, you managed to beat the whole damn game. We're happy you made it, but how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video, maybe press refresh and start again.
Radio Chaotica. So, wir sind wieder zurück bei der Radio Chaotica-Sendung über Independent-Computerspiele. Und wir werden jetzt die restlichen paar Minuten einfach noch damit füllen, dass wir einfach noch von ein paar Spielen erzählen, die dann in letzter Zeit bekannt geworden sind in der Szene. Unter anderem ist zum Beispiel Braid sehr wichtig. Denn erstens hat es nochmal ein anderes Vertriebsmodell, nämlich man kann es über den Xbox Live Marketplace kaufen, also einfach mit der Xbox in diesen Arcade-Game-Bereich, wo man so Spiele so um die 5 bis 10 Euro kaufen kann, muss man einfach reingehen und kann es dann dort kaufen. Und es ist das zehntbest bewertete Xbox-Game überhaupt, also auch im Vergleich mit den großen Spielen. Und das allein ist schon mal sehr interessant. Und wenn man sich das anschaut, das Konzept, mit dem es spielt, ist die Zeit. Also es gibt verschiedene Bereiche von Levels, in denen die Zeit auf verschiedene Art und Weisen ganz komisch ist. Und zwar gibt es zum Beispiel Levels, in denen, wenn man nach rechts läuft, die Zeit vorwärts geht und wenn man nach links läuft, läuft sie rückwärts. Und man kann die Zeit selber an sich zurückdrehen, also zum Beispiel, wenn man gestorben ist zum Beispiel, drückt man einfach einen Knopf und die Zeit läuft dann einfach zurück und dann ist man nicht mehr tot. Und oder es gibt zum Beispiel dann Objekte, die sich aber dann nicht mit zurückspulen lassen und das muss man dann auch benutzen, um Puzzles zu lösen. Und das hat auch eine sehr, sehr eigene Optik, also sie haben sich einen schönen eigenen Stil dafür ausgedacht. Es wirkt alles so ein bisschen altbacken, ein bisschen Richtung expressionistisch, also hat sehr, sehr plakative Farben und ist aber doch recht einfach gezeichnet.
Also ich weiß nicht, ich habe da vorhin nur so ein paar Screenshots von gesehen, ich selber kenne es nicht so gut, aber von dem, was ich so gesehen habe, vielleicht Leute, die schon ein bisschen älter sind, auch irgendwie von früher aus den 90er Jahren irgendwie Computerspielzeit kennen, also auf dem Amiga, die gab es viele so Side-Scrolling, Jump-and-Run-Spiele oder so, wo das Ding, also es hat so ähnliche Optik wie viele von diesen alten Amiga-Spielen, würde ich mal sagen. Es war echt so relativ gediegen, wenig, nicht so, halt eben nicht so viele Farben und nicht so knallbunt, keine 3D, aber halt irgendwie viel Liebe ins Detail fürs Zeichnen und sowas gesteckt. Also wer dann vielleicht seine früheren Zeiten oder sowas zurückerinnern möchte sich, also ich glaube, das sieht nach dem Spiel aus, was das gut machen kann.
Ja, und es soll auch bald eine Version für Windows rauskommen, sodass man es einfach auf seinem PC spielen kann, ich glaube in 2 Wochen oder so. Und ja, also man kann es auch einfach mal ausprobieren, falls man eine Xbox 360 besitzt. Interessant ist dabei auch noch, dass derjenige, der es entwickelt hat, das halt einfach komplett selbst gemacht hat. Der hat sich einfach 2 Jahre hingesetzt, hat sein Geld verbraten und hat am Ende dieses Spiel. Also das ist mehr independent geht's auch nicht.
Das kann man wohl sagen.
Dann, das war Braid. Jetzt haben wir noch als bekanntes Spiel zum Beispiel Crayon Physics. Das war vor einiger Zeit eine kleine Studie von einem Studenten, der die ganze Zeit anscheinend nichts anderes macht, außer so Game-Prototypen zu machen. Und das ist im Prinzip die Idee, dass man auf ein Stück Papier, also das ist halt der Hintergrund im Rechner, zeichnet mit der Maus. Das sieht dann so aus, als hätte man mit Wachsmalfarben gezeichnet. Und das, was man zeichnet, bewegt sich dann, das ergibt dann praktisch Objekte. Also man zeichnet ein Viereck und dann ist da eine Box und die fällt runter und verhält sich eben so physikalisch korrekt. Und damit muss man dann sehr viele so Physikrätsel lösen. Also muss dann in der kommerziellen Variante, die dann nach dem Erfolg des Prototypen, die er dann gebaut hat, muss man dann halt Rätsel lösen, muss dann einen Ball in ein Ziel befördern, also muss so Sterne einsammeln in einem Level. Und da kann man eben diese Levels auf sehr viele Arten und Weisen immer lösen. Also es geht praktisch darum, dass der Spieler dann selber kreativ sein kann. Es ist mehr so eine Art Baukasten. Und man kann sich damit einfach dann ewig vergnügen.
Ja, ich überlege gerade, wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr so viel?
Ja, genau. Mir fällt gerade noch ein Spiel ein, das ich noch zumindest kurz erwähnen kann.
Ja, dann noch kurz ein Spiel.
Genau. Also es gibt natürlich ganz, ganz viel, aber ich will es hier einfach mal so ein... also wir haben jetzt so eine kleine Bandbreite ein bisschen so dargestellt. Und ein interessantes gibt es noch, das heißt Ecochrome oder ein spiritueller Nachfolger, der heißt Fates, der ist auch noch nicht draußen. Da sieht man einfach eine 3D-Welt, immer aus einer Perspektive, kann die Perspektive wechseln und die Welt verhält sich dann so, als wäre es in der Perspektive dann 2D. Also das kann man sich wirklich schlecht vorstellen. Man muss einfach mal die YouTube-Videos dazu angucken. Aber das macht halt das ganze räumliche Vorstellungsvermögen total kaputt, wenn man es spielt. Aber gerade das macht eben auch den Spaß aus.
Ja, dann würde ich sagen, dann spielen wir nochmal ein Stück aus dem World of Goose Soundtrack, wie wir es ja heute schon mehrmals hatten. Der ist halt irgendwie schon relativ schön und groß. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, bis demnächst. Und wir werden dann natürlich noch die Links auf die Sendungs-Homepage irgendwie stellen, damit ihr vielleicht auch das nachlesen könnt, was wir die ganze Zeit hier erzählt haben.
Genau, und diese ganzen tollen Spiele auch alle selber spielen könnt.